Bus to Talk. Einsteigen und zuhören. Der Podcast der Bus to Bus. Heutige Episode: Spurwechsel. Ein neues Image für den Bus.
Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, sozusagen zu unserer ersten Podcast-Episode. Das Thema wurde bereits genannt: Spurwechsel, ein neues Image für den Bus. Wir freuen uns als ersten Gast bei Bus to Talk Don Dahlmann als einen wahren Branchenprimus begrüßen zu können. Wir wollen mit ihm über die neue Rolle des Busses im aktiven Wandel der Mobilität sprechen und mal schauen, welches Potenzial im Bus als Verkehrsmittel der Zukunft eigentlich so steckt. Dazu laden wir Sie recht herzlich ein. Also einsteigen und zuhören Bus to Talk, der Podcast der Bus to Bus.
Hallo und herzlich willkommen, Don Dahlmann.
Hallo.
Don brennt für das Thema Mobilität. Man kann sagen, du bist einer der Experten auch zu diesem Thema. Wenn es um Mobilität der Zukunft geht, dann bist du vor Ort. Mr. Future of Mobility, könnten wir auch zu dir sagen.
Ach, das kann man nicht.
Don, du bist Journalist und bist auf der ganzen Welt unterwegs, um zu gucken, wo sind die Trends, was passiert beim Thema Mobilität. Ob autonomes Fahren, Machine Learning, Smart Cities, du berichtest über all diese Themen. Du warst jetzt auch gerade auf der CES, eigentlich eine Consumer Electronics Show. Wie passt das mit Mobilität zusammen und mit welchen Eindrücken kommst du zurück von der Veranstaltung?
Die Autobranche hat quasi die CES übernommen in den letzten Jahren. Klar, es ist immer noch Consumer Electronics, also es gibt die üblichen Fernseher und Smartphones und alles, was so dazugehört. Aber tatsächlich ist der Bereich, in dem sich die Automobilwirtschaft breit gemacht hat, immer größer geworden. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass eben diese beiden Welten, also diese analoge Autowelt, die wir bisher hatten, und die sehr technisierte, sehr digitale Entertainment-Welt immer enger zusammenwachsen. Wenn man sich anguckt, wie sich zum Beispiel, wenn man ein eigenes Auto hat, wie sich die Infotainment-Systeme in den letzten 2-3 Jahren entwickelt haben, also welche Fortschritte da gemacht wurden. Da gibt es einige, wenn Sie sich ein Auto von 2015 nehmen, dann sieht das noch aus, das Entertainment-System wie ein Nokia-Handy von 1998, mehr oder weniger. Und die neuen sehen dann schon ein bisschen mehr nach Smartphone aus und können auch diese Funktionalitäten. Und dieser Trend wird sich auch fortsetzen, denn es ist ja auch kaum einzusehen, warum ich für 50.000 Euro ein Auto kaufe, das im Grunde genommen weniger kann als mein Smartphone, was ich zu Hause habe, also auch kaum Sprachsteuerung hat und so weiter. Und dementsprechend wächst das immer mehr zusammen und dementsprechend nimmt die Automobilwirtschaft auch immer mehr Raum ein auf der CES. Und das fängt eben an bei diesen Entertainment-Geschichten, aber das geht dann auch bis zum autonomen Fahren. Verschiedene Anbieter hatten in Las Vegas, haben sie im letzten Jahr schon, im Jahr auch davor, eigene autonome Fahrzeuge. Und in diesem Jahr auch zum ersten Mal war ein Anbieter dabei, der tatsächlich auf den Sicherheitsfahrer verzichtet hat. Also da saß keiner mehr auf dem Fahrersitz, der dann irgendwie so das 2 Zentimeter vom Lenkrad die Hände entfernt hat, sondern der saß dann auf dem Beifahrersitz, aber konnte tatsächlich nicht mehr so richtig eingreifen.
Hast du selber das getestet?
Ich habe das dieses Jahr leider zeitlich nicht geschafft, aber ich kenne die autonomen Systeme, die bei Waymo und bei anderen sind und bin auch schon mit gefahren. Das funktioniert auch schon mal alles ganz gut. Aber wie gesagt, es ist immer eine Sache, die fahren nur so bestimmte Strecken und das ist natürlich alles vorher so ein bisschen einprogrammiert. Ist was anderes, als wenn ich jetzt ein Auto einfach in den Berliner Stadtverkehr reinschmeiße, dann sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Aber spannend war es auf jeden Fall und ich habe wieder viel mitgenommen.
Ja, jetzt warst du also in Amerika und für uns, gerade auch für unsere Veranstaltung, interessiert uns natürlich, welche Rolle der Bus dort eigentlich spielt. Wir haben in den ein oder anderen Artikeln auch schon mal mitbekommen, der Stand ist dort sehr schwer, gerade was so Buslanes oder Busspuren da eigentlich angeht. Ja, was ist dein Eindruck dort? Welche Rolle spielt der Bus dort?
Das kommt ein bisschen drauf an in den USA, in welcher Stadt man ist. Oder man kann es andersrum sagen, der öffentliche Nahverkehr in den USA ist eher schwierig. Mhm. In bestimmten Städten geht es, so Seattle, San Francisco geht es eigentlich, New York natürlich, da ist er ein bisschen runtergewirtschaftet, aber da habe ich eine relativ gute Möglichkeit, mich auch ohne Auto zu bewegen. Sobald ich in kleinere Städte gehe, keine Chance. Ja. Also da gibt es zwar dann Busse, die dann ab und zu mal fahren, aber das ist weit weg von dem, was wir hier in Europa kennen. Ja. Da ist dann, das ist dann eher so wie hier irgendwie in der Eifel auf dem Land, und da kommt dann alle halbe Stunde mal ein Bus, ein altertümlicher, und fährt dann durch. Aber die überlegen natürlich auch, und es wird viel Geld investiert in den öffentlichen Nahverkehr, weil auch die haben natürlich die Probleme mit dem Verkehr. Mhm. Und sie haben auch erkannt, es hilft nicht, immer mehr Spuren auf den Autobahnen zu bauen, ja, oder die Autobahnen zu verbreitern, sondern es hilft vielleicht doch mehr, schnell Verbindungen zu bauen, mit denen ich dann von A nach B komme. San Francisco hat das ja in den letzten Jahren auch schon gemacht. Ja. Andere Städte, ich glaube, Denver ist so eine Stadt, die das im Moment auch überlegt, aber das sind natürlich wahnsinnig hohe Investitionen. Die haben halt einfach 90 Jahre lang aufs Auto gesetzt, genau, und stellen jetzt fest, jetzt geht uns der Platz aus und wir müssen was ändern. Und in Las Vegas ist zum Beispiel so, da fährt auf der Messe, also die Messe streut sich ja quasi, sind nicht nur in einem Messegelände, sondern geht auch über die ganzen Hotels, ja, die dann auf dem Strip sind. Und die sind verbunden mit Bussen. Und das ist tatsächlich schneller, als wenn ich jetzt mit einem Auto unterwegs bin oder mit einem, Taxi oder sonstige Geschichten. Das mit dem Bus funktioniert da tatsächlich relativ gut, und den nutzen dann dementsprechend auch viele.
Das ist schön. Also auch der Amerikaner erkennt langsam das Potenzial des Busses.
Ja.
Ja, jetzt hast du gesagt, die Infrastruktur wird ausgebaut für Busnetze und für den ÖPNV. Bei all diesen Konzepten, auch wenn man an die großen Städte denkt, wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit aus, alternative Antriebe? Ist das ein Aspekt, der dort eine große Rolle spielt beim Ausbau dieser Infrastrukturen?
Also die Amerikaner setzen teilweise schon auf Elektrobusse. Ich weiß, Los Angeles hat angefangen, von dem chinesischen Anbieter Elektrobusse einzusetzen, auch ein paar andere Städte. Das macht natürlich aus deren Sicht dann auch Sinn, wenn sie das Angebot des ÖPNV ausbauen, dann direkt auf einen Elektroantrieb zu sehen. Machen aber nicht alle. Mhm. Also viele setzen auch auf einen klassischen Antrieb für Diesel. Das wird sich auch so nicht ändern. Auch wie gesagt, weil die Amerikaner einfach immer noch so ein leichtes Problem haben mit dem ÖPNV. Da kann man nicht vergessen, ich meine, die Distanzen, die Amerikaner täglich fahren, also von den klassischen Vororten in die Stadt, sind natürlich auch größer, ja, als das hier der Fall ist. Mhm. Also dementsprechend würde eine Busfahrt dann eben dementsprechend länger dauern, weil er dann dauernd halten muss.
Ich habe da noch mal kurz noch eine Frage für uns. Vielleicht in Deutschland interessiert ja auch, wir haben ja Flixbus als Fernbusanbieter. Fernbus boomt ja bei uns oder in Deutschland. Jetzt hat man auch gehört, Flixbus möchte gerne in die USA gehen, testet dort, glaube ich, auch alternative Antriebe auf den Linien. War da schon was sichtbar aus deiner Sicht oder war das jetzt zu weit weg von Las Vegas?
Das war ein bisschen weit weg von Las Vegas. Es gibt ja in den USA die klassischen Greyhound-Linien, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten, genau, und die gibt es auch weiterhin, die fahren auch noch. Aber das ist auch ein Markt, ähnlich wie der Zugmarkt, der in den USA eigentlich kaum existent ist. Also selbst in Verbindung, wo es Sinn machen würde, also da gibt es ja keine Schnellzugverbindung. Mhm. Also die überlegen ja jetzt seit Ewigkeiten oder wollen jetzt auch anfangen zu bauen zwischen Los Angeles und San Francisco eine Schnellzugverbindung. Ja. Sinn machen würde es zum Beispiel auch zwischen New York und Washington, da an Philadelphia vorbei, also diesen ganzen Städten. Mhm. Aber das kriegen die, das sind dann wieder so Investitionen, die Amerikaner haben da kein enges Verhältnis zu diesen Angeboten.
Das sind natürlich auch ganz andere Dimensionen als die wir hier aus Europa kennen, ne? Rein regional.
Naja, auf der anderen Seite, klar, ich meine, da muss man natürlich auch ein bisschen mehr Leute transportieren, die jetzt zwischen New York und Washington hin und her fliegen. Ich weiß aus China zum Beispiel, vor ein paar Jahren war es so, die haben alte, ausgediente 747 im stündlichen Einsatz gehabt zwischen Shanghai und Peking, an einigen Linien. Also eine voll ausgelastete 747, okay, jede Stunde, die da quasi im Regelbetrieb vor. Aber die haben ja jetzt diese tolle Schnellzugverbindung gebaut zwischen Peking und Shanghai, wo man, das sind ja 1500 Kilometer, ist ja nicht so kurz die Strecke. Ja. Und das fährt sich halt in 6 Stunden oder sowas. Mhm. Oder noch unter 6 Stunden sogar. Also das geht relativ flott voran. Auf der anderen Seite in China sieht man ja auch, die fangen ja an, ihre gesamten Buslinien auf Elektro umzustellen. Das sind ja einige Städte, die es schon zu 100% geschafft haben. Ziel ist ja auch, dass man den gesamten ÖPNV nachhaltig aufsetzt. Aber den Trend sehen wir ja Gott sei Dank auch in Deutschland. Also wir sind ja hier in Berlin und die BVG hat ja auch angefangen, Elektrobusse einzukaufen. Hat jetzt, glaube ich, nochmal einen Schwung bestellt bei einem Hersteller. Und da gibt es auch einen klaren Trend hin zur Elektromobilität, beziehungsweise da wird ja alles Mögliche ausprobiert, auch mit Wasserstoff und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein guter Trend, finde ich.
Aber um da gleich nochmal eine Anschlussfrage zu stellen, glaubst du denn, weil wir wollen ja mit unserer Veranstaltung auch technologieoffen sein, wir wollen jetzt natürlich nicht nur sagen, okay, ist jetzt Mobilität das Heilmittel eigentlich oder gibt es dann doch noch eine andere Technologie, die punkten kann, wie Wasserstoff oder so?
Beziehungsweise, wenn ich noch eine Frage hinterher schieben kann, funktioniert Elektromobilität überall aus deiner Sicht oder sind da Alternativen auch gefragt, vor allem für längere Distanzen?
Also bei längeren Distanzen habe ich sicherlich irgendwann ein Problem mit dem Akku, also zumindest mit der bisherigen Akkutechnologie. Die werden einfach sehr, sehr schwer. Ich weiß gar nicht, wie schwer der Akku jetzt ist, der in dem Fahrzeug von Daimler verbaut ist, die ja das einzige Moment als deutscher Anbieter einen E-Bus haben. Aber das sind, glaube ich, schon ein paar hundert Kilo. Ich glaube, das sind 700 Kilo oder 900 Kilo. Also ist schon ordentlich, was da auf dem Dach beziehungsweise im Boden liegt. Mhm. Wasserstoff macht mit Sicherheit gerade für die längere Distanz, aber auch durchaus in der Stadt eine ganze Menge Sinn. Wir haben ja immer die Diskussion bei Wasserstoff, ist immer nicht so nachhaltig, wo kommt er her, wie kriege ich ihn auch dahin, wo ich ihn hinbekommen muss. Aber im Busverkehr, in dem innerstädtischen Busverkehr, da habe ich ein zentrales Lager. Ich kann das Auto so ausrichten mit einer Mischung aus Akkus und Wasserstoff, dass es auch den ganzen Tag auf einer normalen Strecke eben durchhält, ohne dass es nachtanken muss. Es würde mir auch nicht schwerfallen, an zentralen Stellen, vielleicht in Berlin oder in Köln oder wo auch immer ich meinen Busbetrieb habe, ein oder zwei Wasserstofftankstellen aufzubauen. Das kostet ein bisschen, aber auf der anderen Seite, das funktioniert dann auch. Also das lässt sich schon im Fernbusbetrieb. Da sieht es dann wieder so aus, dass natürlich da die Schwierigkeit ist, wo sind die Tankstellen auf den Strecken. Aber da gibt es auch ein Konsortium. Mhm. In Deutschland, also alle so die großen Hersteller von Wasserstoff und so weiter mit dran beteiligt. Und die haben eigentlich vor, so ich glaube bis Ende 2021 oder sowas, ich glaube 100 Wasserstofftankstellen soll es dann geben in Deutschland. Und die sollen an zentralen Stellen, Achsen eben an den Autobahnen entstehen. Und da macht es natürlich auch Sinn, weil dann kann ich dann mit meinem Bus kurz halten, tanke in 10 Minuten und dann geht es weiter. Ich glaube, Wasserstoff ist nicht weg vom Fenster. Also gerade im Schwerlastbereich ist es nicht weg. Aber es ist, es macht keinen Sinn zum Beispiel für das eigene Auto. Also um jetzt hier von Spandau nach Potsdam zu fahren oder in die Innenstadt, macht keinen Sinn, habe ich lieber ein Elektroauto. Aber auf dem Fernverkehr oder in langen Strecken, da ist Wasserstoff sicherlich noch eine Alternative.
Also ich glaube auch, gerade mit Blick auf das in der Personenbeförderung, mit Blick auf die Gesamtheit, also man kann zwar lokal emissionsfrei fahren, vielleicht mit einem Elektroantrieb, aber im Gesamtkontext ist es wirklich die Frage, ist das wirklich CO2-neutral, wenn man mit Akkus werden hergestellt, Akkus müssen vielleicht am Ende irgendwann oder die Batterien müssen am Ende doch irgendwie wieder ausgebaut, wenn was passiert mit der Batterie, wenn sie ihre Leistungsfähigkeit nicht mehr erfüllt. Da glaube ich, hat Wasserstoff noch eine Chance.
Na gut, im Wasserstoffantrieb ist ja auch eine kleine Batterie drin. Also die muss ja als Zwischenspeicher arbeiten, als Puffer quasi und daran geht dann die Leistung eben raus. Aber es ist natürlich nur eine winzige Batterie. Aber es gibt so die Hirter zum Beispiel, den Hirt, der regionale Nahverkehr, die haben das schon seit ein paar Jahren, dass sie auf Wasserstoff setzen. Mhm. Die haben auch das Glück, dass um die Ecke eine riesige Raffinerie ist, wo der Wasserstoff quasi als sogenannter Beifang erwirtschaftet wird und die in der Raffinerie sind froh, dass sie einen gefunden haben, der das Zeug abnimmt und es nicht mehr abgefackelt werden muss. Also da macht es natürlich eine ganze, also die fahren mehr oder weniger oder sehr klimaneutral, weil der Wasserstoff hergestellt wird, ansonsten geht er irgendwo, wird er abgefackelt oder wird nicht genutzt. So geht er jetzt in die Busse rein und die sind ganz happy damit, haben auch, glaube ich, nachbestellt gerade nochmal ein paar Busse. Und da macht das auch tatsächlich relativ viel Sinn. Was die Recycling von Akkus angeht, das ist noch ein Problem. Mhm. Aber weniger aus technologischer Sicht, weil möglich ist es, aber es ist eine Kostenfrage. Im Moment ist es günstiger, neue Akkus herzustellen, als die Geschichten wie Lithium, Kupfer, Kobalt, alles was drin ist, somit quasi daraus zu extrahieren im Recyclingprozess. Aber das wird sich irgendwann ändern. Und bei den Akkus ist auch so, die sind ja im Grunde genommen sind das so, wie soll man sagen, so zeigefingerlange, dicke Batteriezellen, die in den Akkus drin stecken, die kann man bündeln, wie man möchte. Das heißt, wenn der Akku eben nicht mehr So richtig ist, kann ich die schlechten Zellen zum Beispiel schon mal rausnehmen, kann neue reinmachen. Ich kann sie auch neu bündeln. Ich kann aus dem großen Akku, den ich bisher für den Omnibus hatte, kann ich einen kleinen Akku machen, den ich zum Beispiel als Heimspeichergerät einsetze. Oder ich kann sie auch in größeren Einheiten bündeln und nutze sie dann für die Stromversorgung auch an bestimmten Schnittstellen als Zwischenspeicher. Wir haben immer noch das Problem, dass wir regenerative Energie nicht speichern können, sondern dass wir diese Überbelastung im Netz haben. Und wenn ich halt große Zwischenspeicher aufstelle, dann wird das dazwischen gespeichert und wird dann eben abgerufen, wenn ich es brauche. Also das ist eine Technologie, die jetzt in den nächsten 10 Jahren kommen. Und wir wissen ja, dass die kommunalen und öffentlichen Nahverkehrsbetriebe langsam sind in ihrem Wandel, auch was Technologie angeht, auch aus Kostengründen nachvollziehbar. Und denke, da wird sich in den nächsten 10 Jahren viel tun. Dementsprechend, irgendwann ist dieser Punkt überschritten, dann kaufen alle.
Ja, da will ich gleich mal anknüpfen, weil der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der war ja bei uns auf der Bus2Bus 2019, der hat dort in einem Interview gesagt, Bus ist moderner denn je und ein Megapfeiler der Daseins- oder in der Daseinsvorsorge. Siehst du den Trend auch so?
Ja, der ÖPNV wird immer wichtiger. Also es ist ja nicht nur Bus, es ist auch Straßenbahn und es ist S-Bahn und sonstiges. Aber der Bus vor allen Dingen ist halt wahnsinnig flexibel. Wenn eine Straßenbahn oder so eine S-Bahn fahren, immer auf Schienen, so am Bus kann ich herumrouten. Wenn hier mal irgendwas ist, wir kennen das hier in Berlin, da ist irgendwas an der Weiche kaputt oder so, dann steht der gesamte S-Bahn-Betrieb für ein paar Stunden. Ja. Tut sich nicht, was mache ich mit dem Bus? Naja, dann route ich den Bus da halt rum und dann können die Leute noch genauso transportiert werden. Ich glaube, dass Busse generell sowohl in Städten, aber auch in ländlicheren Gebieten in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Wir haben ja schon seit Ewigkeiten wurde experimentiert, schon glaube ich in den 70er Jahren mit sogenannten Rufbussen. Jetzt haben wir diese mehr oder weniger autonomen Rufbusse, an denen irgendwie rumgedacht wird. Und ich glaube, dass der Bus da noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, auch weil es ihn in unterschiedlichen Größen gibt. Also von einem ganz kleinen Bus, wo, weiß ich, nur 10 Leute reingehen, der autonom fährt, die fahren ja hier auch schon rum auf dem Charité-Gelände oder EUREF-Gelände, bis hin zu diesen großen Doppeldecker und sonstigen Bussen.
Ja, dazu kommt einfach auch, dass der Bus natürlich auch die Flexibilität in Richtung Größe hat. Die vielen Gefäßgrößen, die es gibt, macht es natürlich auch möglich, je nach Region da flexibel auch mit den Größen zu spielen. Und da ist natürlich der Bus ganz klar aus meiner Sicht auch im Vorteil gegenüber Schiene oder anderen Alternativen.
Und der ist natürlich günstiger. Ne? Ich muss also keine eigene Infrastruktur bauen. Genau. Der Bus kann die Infrastruktur nutzen, die ich eh schon habe. So ein Kilometer U-Bahn kostet mich, glaube ich, 100 oder 120 Millionen Euro. Ein Kilometer Straßenbahn war, glaube ich, dann ein Zehntel davon oder sowas in dem Drehraum. Also es kostet richtig viel Geld. Die Busse sind ja auch für die Betreiber natürlich ein bisschen einfacher. Die kaufen die ja selten. Die werden dann auch geleast über eine bestimmte Zeit. Ich kann das dann wieder absetzen. Also da gibt es einfach viel flexiblere Möglichkeiten, das zu machen. Die Frage ist halt, wo wird es angesetzt? Ich habe gerade lustigerweise vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht mit einem Kollegen zum Thema ländliche Mobilität. Mhm. Der sitzt in der Eifel, aber wirklich ganz tief in der Eifel. Da gibt es keine Busse mehr. Also da kommt irgendwie morgens mal einer, so ein Schulbus, ein klappriger Alter, der sammelt ein paar Kinder ein und der bringt die nachmittags wieder zurück. Ansonsten fährt da gar nichts. Die haben Mitfahrerbänke mittlerweile. Das sind so, da kann man sich dann draufsetzen, Schild hoch und dann steht dann, welche Stadt man damit fahren kann und hält manchmal auch einer an und nimmt einen mit. Aber da gibt es das nicht. Aber es ist halt natürlich auch schade, weil er sagt, auch wenn ich wüsste, ich muss ja gar nicht mal alle 10 Minuten fahren, aber wenn ich wüsste, da fährt regelmäßig ein Bus, der bringt mich in die nächstgrößere Kreisstadt, dann würde ich den vielleicht auch ab und zu nehmen, weil wenn ich in die nächstgrößere Kreisstadt fahre, habe ich immer das Problem, wo parke ich das Auto, weil selbst da ist die Menge an Fahrzeugen schon so groß geworden, dass man zu bestimmten Stoßzeiten schon nicht mehr parken kann.
Aber kann es sein, dass gerade in den ländlichen Bereichen da die Digitalisierung aushelfen könnte, indem man nämlich sagt, okay, man kann über Algorithmen Bedarf feststellen und sagen, vielleicht kann man dann in diesen ländlichen Bereichen On-Demand-Dienste anbieten bei einer entsprechenden Anfrage quasi?
Was meinst du? Also es gibt ja so diese Ridesharing-Angebote. Mhm. Es gibt ja so ein Berliner Startup, Door-to-Door, kann man auch nennen, weil das die einzigen, die es machen in Deutschland. Aber die bieten halt so, die arbeiten auch so mit unterschiedlichen Verkehrsbetrieben zusammen, auch vor allen Dingen auch im ländlichen Bereich. Und die setzen halt so kleine Vans ein, die dann eben rumfahren, so an, ähnlich wie jetzt der Moja oder sonstige Sachen, die es so in Deutschland gibt. Und das ist ganz spannend. Und ich glaube, das ist ein Modell, auf das man zu Stoßzeiten in bestimmten ländlichen Gebieten setzen kann. Also sei es jetzt Leute zur Arbeit, abends wieder zurück zum Einkaufen, tagsüber so ein bisschen in der Frequenz, dass ich den auch flexibel rufen kann. Da muss ich vielleicht nochmal einmal ums Eck fahren und dann wird noch jemand mitgenommen, aber dann bin ich dann bei meinem Supermarkt. Da gibt es dann zum Beispiel dann am Supermarkt auch einen eigenen Parkplatz direkt am Eingang, wo ich dann ein- und aussteigen kann. Ich kann vielleicht auch, meistens ist ja nicht nur ein Supermarkt, sondern es sind ja dann nur verschiedene zusammen auf so großen Plätzen. Da kann ich vielleicht meine Sachen abstellen, muss ich gar nicht mit mir rumschleppen. Und am Ende wird das alles schon eingeladen. Der Fahrer hilft mir auch dabei. Also das sind alles so Modelle, die ich mir sehr gut vorstellen kann, an denen auch rumprobiert wird. Und wo man eben sieht, dass das, wenn man flexibel ist oder wenn man als Anbieter auch flexibel genug ist und sagt, am Wochenende muss ich einen größeren, längeren Bus vielleicht einsetzen, weil mehr Leute damit fahren. In der Woche reicht mir so ein kleiner Van. Wenn ich diese Flexibilität habe, dann bieten sich da neue Einkunftsmöglichkeiten und auch für Kommunen Möglichkeiten, den Verkehr innerhalb ihrer kleineren Kreisstädte zu reduzieren.
Vielleicht nochmal zurück in die Stadt. Die Bevölkerung in den Städten wächst. Laut VDV sind die Fahrgastzahlen in den letzten Jahren aber kaum gestiegen. Städte wollen smarter werden, bieten theoretisch gute Mobilitätskonzepte schon jetzt an. Eine Studie von Roland Berger hat auch aufgezeigt, dass sich viele Städte in Europa mit dem Thema Smart Cities beschäftigen. Es scheint, als wäre ein innovatives und attraktives Mobilitätsmanagement genauso wichtig wie moderne und auch nachhaltige Infrastruktur. Wie siehst du das? Wie ist da der Stand der Dinge im Moment? Also sprich, einfaches Ticketing, eine App für alle. Wie sind da die Trends?
Das beliebte E-Ticket-Thema, das wir in Deutschland seit 2001 oder so, glaube ich, bearbeiten, das hat die Deutsche Bahn jetzt im Grunde genommen einfach gelöst. Und zwar, das wusste ich auch nicht bis ins letzte Jahr, aber man kann tatsächlich über den Navigator, also diese App Navigator von der Bahn, kann man regionale Tickets kaufen. Also wenn ich in Frankfurt bin, kann ich auch sagen, ich bin hier, ich möchte gerne dahin. Kann ich dann für den, was ist das, RMV oder sowas, kann ich dann über die App dann auch ein Ticket kaufen. Die haben gerade angekündigt, dass sie das jetzt, glaube ich, für fast alle Verkehrsverbünde machen. Also das heißt, ich muss gar nicht mehr mir die App von einem Anbieter runterladen, mich dann wieder anmelden mit dem ganzen Krempel, das dauert ja immer. Man kann das über, also die haben das so ein bisschen das E-Ticket-Thema übernommen. Ja, das E-Ticket-Thema ist sicherlich ein großes Problem. Eine andere Geschichte ist halt die Bequemlichkeit auch so ein bisschen, die damit verbunden ist. Die Bahn hat ja auch mal mit diesem Touch-and-Go-System gearbeitet, ja, wo ich gar kein Ticket brauche, sondern einfach immer nur so mein Handy scanne, wenn ich einsteige und wenn ich aussteige, wieder scanne. Das hat ja nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, dass da Technologien noch so ein bisschen arbeiten müssen, damit das ein bisschen attraktiver wird. Warum die Fahrgastzahlen bundesweit zumindest nicht so wahnsinnig steigen. Es liegt, glaube ich, auch daran, weil das Angebot immer noch nicht so ist, wie die Leute das vielleicht gerne hätten. Ich glaube, wir brauchen kürzere Taktungen.
Ist der Mensch vielleicht auch immer noch zu viel, also nicht negativ, Individualist und...
Nee, das Autofahren ist zu billig. Das Autofahren ist einfach zu billig. Also ich habe das neulich auch mit einem Kollegen ausgerechnet. Wir haben gesagt, was kostet der Liter Sprit? Moment, 1,40 oder irgendwie sowas. Das ist 80% davon sind Steuern.
Du meinst, es muss mehr wehtun?
Es muss mehr wehtun in einem gewissen Sinn. Ich bin eigentlich kein Freund von Preiserhöhungen, weil es trifft, und das ist so ein bisschen auch ein soziales Problem, es trifft tatsächlich gerade dann die Leute, die in den letzten 10 Jahren aus den Städten so ein bisschen rausgentrifiziert wurden, weil die Mieten so hoch gegangen sind. Ist ja egal, in welcher Stadt ich in Deutschland gucke, die sich die Mieten in der Stadt nicht mehr leisten konnten, rausgezogen sind, dann aber ein Auto brauchten, um dann eben, weil auch der ÖPNV-Anschluss nicht da war, und jetzt halt in die Stadt reinpendeln müssen. Und denen gebe ich dann jetzt dann nochmal quasi eins obendrauf, indem ich sage, du musst jetzt auch 1 Euro mehr für den Sprit zahlen. Mhm. Aber prinzipiell ist der Sprit zu teuer. Wie gesagt, 80% ist Steuern bei den 1,40. Das sind dann 30 oder 40 Cent der Liter, die das kostet. Also ein Liter Sprit. Und der hat eine lange Reise hinter sich, ja, wo er aus Venezuela oder Saudi-Arabien oder sonst woher kommt und wird raffineriert und abgefüllt und transportiert. Also ein Liter Sprit kostet weniger als ein Liter Wasser im Supermarkt, das hier aus Brandenburg kommt oder so. Also daran sieht man, dass die Preisverhältnisse und einfach noch so verschoben sind, dass es natürlich auch schwer ist, für den ÖPNV da zu konkurrieren. Das haben ja auch viele geschimpft jetzt Anfang des Jahres in Berlin, dass die BVG wieder teurer geworden ist und andere Verbünde haben die Preise erhöht. Das war aber schon lange abgesprochen und so. Klar, das ist kontraproduktiv. Aber was sollen denn die Verbünde auch machen? Also sie sind Zuschussbetriebe. dem bleibt gar nichts anderes übrig. Also entweder bin ich als Bürger bereit, auch mehr Steuern zu zahlen oder dass Einnahmen eben da mehr hingeleitet werden und ich dadurch günstigere Tickets habe. Ja. Oder ich sage halt, ich mache es eben nicht, aber dann stehe ich halt im Stau.
Aber ich glaube, dass der Preis bei dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so ausschlaggebend sein könnte. Also es muss nicht zwingend günstiger sein. Die Aussage vom VDV war auch, warum die Fahrgastzahlen nicht steigen, ist, weil der Bürger oder der Pendler in dem Fall möglicherweise dann doch schneller mit seinem eigenen PKW in die Stadt kommt, als mit dem ÖPNV-Angebot. Daher ist die Frage, wäre das denn vielleicht nicht doch jetzt mal an der Zeit, einen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt mich als Smart City beispielsweise konzipieren möchte, dann muss ich jetzt nicht nur die herkömmlichen ÖPNV-Verkehrsmittel quasi bedienen, sondern muss mal einen ganzheitlichen Ansatz, On-Demand-Dienste, die Taktung verkürzen, andere People-Mover vielleicht zu Verkehrsknotenpunkten entwickeln. Also meine Frage ist, brauchen wir wirklich jetzt nicht mal einen ganzheitlichen Ansatz, um dann gegebenenfalls die Attraktivität des ÖPNV zu
steigern? Spricht mir aus der Seele quasi. Ich habe mal ein Konzept, auch so ein kleines entwickelt, wo wir dann gesagt haben, okay, was würde man denn in einer mittelgroßen Stadt machen, die meistens sehr lange Buslinien noch haben, die dann irgendwie die halbe Stadt abklappern. Ich habe gesagt, es macht eigentlich relativ wenig Sinn. Es macht doch viel mehr Sinn, wenn ich dann auch mir quasi in der Form von einem Public-Private-Partnership oder sowas einfach Leute dazu hole. Wir haben hier zum Beispiel hier in Berlin den Bergkönig, gut, der ist von der BVG, aber der kann ja auch Bereiche abdecken, wo der Bus eben bisher nicht hinkommt. Warum soll der nicht in einer anderen Frequenzen fahren? Also warum soll der nicht auch einen größeren, du hast eben schon das Wort Gefäß und genannt, also größere Busgrößen nehmen und auch da auch On-Demand fahren? Und ich verkürze die Buslinien tatsächlich, muss also deswegen nicht mehr Busse einsetzen, also spare mir ein bisschen was in Investitionen, habe aber dadurch direkt eine kürzere Taktung, weil die einfach dann häufiger fahren können. Dann muss ich natürlich klar darauf eingehen, dass ich Busspuren einrichte, dass die durchkommt, die dann auch nicht wieder zugeparkt werden und so weiter und so weiter, sondern dass ich die auch physisch vielleicht ein bisschen abtrenne, dass das eben nicht mehr passiert. Da gibt es viele kleine Möglichkeiten, die ich habe, um hier schon jetzt was zu machen, ohne dass ich als Unternehmen, als ÖPNV-Unternehmen wahnsinnig viel investieren muss. Ich muss mir halt gucken, wo ist mein Netz, wie ist die Auslastung, wo fahren die Leute. Ich weiß, das war aus einer Datenauswertung zum Beispiel hier in Berlin, gibt es ja den Bus, der von, also früher noch vom Alexanderplatz, jetzt ja vom Hauptbahnhof nach Tegel fährt. Also der berühmte Tegel-Bus, der nie kommt, oder wenn in drei Einheiten.
Der TXL ist das.
Der TXL, genau, ja. Und ich habe mal eine Auswertung gesehen von Leuten, die auf einer App eingegeben haben, dass sie zum Flughafen wollen. Und wo der Bus tatsächlich herfährt. Und das waren halt komplett andere Fahrtrouten. Ja? Also die meisten Leute waren eben so in Friedrichshain, in Prenzlauer Berg, in Pankow, so, also oben. Und der Bus fährt aber unten rum. Oder die ganze, ist vom Alexanderplatz unten rum gefahren über Moabit. Und ich auch frage, müsste man dann nicht vielleicht einen zweiten Bus sogar nochmal einsetzen?
Der aber auch da gibt es ja jetzt ganz viele Technologieunternehmen und Startups, die sich genau damit beschäftigen, die Daten da zu erfassen, also die Bewegungen da zu erfassen, wo sie auch wirklich entstehen. Und ich hoffe, dass diese Datenbasis dann dazu beiträgt, dass die Mobilitätskonzepte einfach ein bisschen effektiver werden und da greifen, wo sie benötigt werden.
Es ist für die kommunalen Unternehmen natürlich schwierig, weil ich habe jeden Tag oder über den Tag verteilt andere Bewegungsmuster. Ich habe morgens ein Bewegungsmuster, das geht halt Arbeit hin und zurück. Ich habe mittags ein Bewegungsmuster, wo die Leute dann zu Terminen fahren, Kinder einsammeln oder sonstige Geschichten machen. Und ich habe abends wieder ein Bewegungsmuster, wo die Leute wieder zurück nach Hause wollen. Und dann habe ich dann nachts oder im späteren Abend nochmal ein Bewegungsmuster, wo die Leute in die Stadt reinfahren, weil sie was essen gehen wollen, eine Bar oder sonstiges. Also ich habe immer unterschiedliche Bewegungsmuster. Und ich kann den Bus ja nicht danach anpassen. Also sagen so, jetzt heute fährt er, also morgens fährt er da lang und nachmittags fährt er hier lang und abends fährt er dann da lang. Ich brauche eine gewisse Verlässlichkeit auch für die Bürger, dass sie irgendwo einsteigen können und dann sitzen sie, ne, das ist ja auch wichtig, dass immer diese Haltestellen sind. Deswegen ist meine Theorie oder mein Wunsch wäre eben, dass man die Linien verkürzt, höhere Taktung hat, vielleicht auch kleinere Busse einsetzt, die in einer höheren Taktung fahren, auf abgesperrten Busstrecken, da ich einfach deutlich schneller bin. Und ich gleichzeitig nicht hingehe und das Autofahren in der Stadt teurer mache, aber dass ich es, der VDA hat jetzt auch gerade diesen Vorschlag gemacht, dass man halt das Parkplätze durchaus verteuert, beziehungsweise dass man das Angebot an Parkplätzen auch verkleinert. Und der Meinung bin ich auch, wenn ich muss das Autofahren nicht zwingend teurer machen, aber ich muss es unbequemer machen, sodass ich für bestimmte Strecken, und die Deutschen sind Weltmeister, was angeht, im Fahren von sehr kurzen Strecken, also alles so bis 2 bis 5 Kilometer, dass ich diese Strecken eben in Zukunft ÖPNV mache oder eben auch mit dem Fahrrad oder anderen Sachen. Und ich glaube, da müssen kommunale Betriebe gucken, wo fahren die Leute her, wo muss ich die Linien tatsächlich herleiten, und gleichzeitig finde ich einen Partner, der mir zum Beispiel in den Außenbezirken, wo ich im Grunde genommen nur morgens und abends viel Bewegung habe, die mir da eine Last mit abnehmen, indem sie eben autonome Busse einsetzen, Rufbusse einsetzen, Ridesharing machen und sonstige Geschichten bis hin zu E-Scootern. Ist ja wurscht, wie ich zur S-Bahn komme. Irgendein Angebot muss halt da sein.
Ja, da gibt es wirklich auch viel Potenzial für kleinere Unternehmen, die genau diese Lücke schließen und da mit den Kommunalen zusammenarbeiten. Und da gibt es ja auch schon viele Partnerschaften, die entstanden sind in den Städten in den letzten Jahren. Ich denke, das wird sich noch ausbauen, dieses Thema.
Ja, und das ist ja für die Unternehmen, gerade im Bereich des Private-Public Partnerships, dann einfach, weil ich habe ja dann auch Preise, die festgelegt sind. Also da kann ja dann nicht immer die große Angst, der viele sagen, kommt dann so ein amerikanisches Unternehmen, die machen das dann erstmal ein Jahr ganz günstig und dann nach 2 Jahren kostet plötzlich das Dreifache, oder wenn ich morgens zur Arbeit will, weil viel los ist, kostet plötzlich das Doppelte oder so. Aber das kann man ja in diesen Verträgen festlegen. Dafür gibt es ja auch die ganzen Rahmenverträge im öffentlichen Nahverkehr, die man nicht so einfach umkippen kann. Dementsprechend denke ich mal, hat man da gerade in Deutschland eine gute Grundlage, sich ein Unternehmen zu suchen, was einerseits die technologischen Möglichkeiten hat, andererseits aber auch sieht, okay, ich verdiene hier, die Marge ist vielleicht ein bisschen kleiner, als wenn ich es jetzt selber machen würde, aber ich habe einen guten Verdienst über 5 Jahre, wenn ich diesen Vertrag abschließe.
Und also das gut, machen wir jetzt.
Gut kalkulierbar eben.
Ja.
Ja, da auch nochmal Stichwort Marge oder Preis. Wir haben gesehen jetzt beispielsweise auch, dass in Wien, wenn man mal ein bisschen über die Grenzen Deutschlands schaut, da wurde ein 365-Euro-Ticket eingeführt und wohl sehr erfolgreich. Jetzt gab es in Deutschland ebenfalls ein Pilotprojekt, glaube ich, in Bonn, was jetzt gescheitert oder als gescheitert bezeichnet wurde. Ja, warum eigentlich? Also der Ansatz, den ÖPNV auch attraktiver und ganzheitlicher zu machen, kann ja auch letztendlich denn doch über so ein 365-Euro-Ticket funktionieren.
Ich komme aus Bonn, gebürtig. Meine Heimatstadt und der ÖPNV, das ist eine tragische Geschichte. Schon immer
gewesen. Ich habe einen ganz wunden Punkt angesprochen.
Eine ganz tragische Geschichte. Es gab in Bonn mal, die haben ja irgendwann mal eine U-Bahn gebaut in den 70ern, warum auch immer, kein mehr, also die 3 Stationen oder 4 Stationen unterirdisch gelaufen ist. Warum auch immer. Es gab in Bonn mal eine Straßenbahn, die fuhr vom äußersten Süden der Stadt, also wirklich ganz im Süden, äußerster Vorort, bis in den Norden. Einmal durch. Über Jahrzehnte. Haben sie diese U-Bahn gebaut, daraufhin haben sie dann die Straßenbahn abgerissen, fährt nicht mehr. Also so ein klassisches Beispiel, wie kann man es falsch machen? So zum Beispiel. Und die Bonner haben das 365-Euro-Ticket jetzt auslaufen lassen, weil die Förderung ausgelaufen ist. Und die haben gesagt, machen wir nicht mehr. Und ich habe auch mit vielen Bekannten noch aus Bonn gesprochen, die auch gesagt haben, so, ja, das ist eben wieder das Problem. Ich würde das vielleicht kaufen, aber ich fahre ja nicht jeden Tag mit der Bahn. Also müsste ich das ausrechnen, wie viel kostet mich das eigentlich im Jahr? Wie oft fahre ich und lohnt sich das tatsächlich? Das Problem da ist dann wiederum, dass das Angebot im ÖPNV dann wieder so teilweise so schlecht ist, dass halt die Leute sagen, ach nee, dann muss ich sowieso mit dem Auto hin. Oder das geht schneller mit dem Auto, weil wenn ich mit der Bahn fahre. Ich habe selber ausprobiert, ich habe ja kein Auto, wenn ich nochmal bei meinen Eltern bin, und ich habe ab und zu Vorträge in Bonn, manchmal auch ein bisschen außerhalb. Da habe ich mir mal angeguckt, okay, ich habe da morgens um 9, muss ich beim Fraunhofer-Institut, gut, die sind ein bisschen außerhalb, aber da muss ich irgendwie hin. Und habe ich gedacht, das mache ich doch mal mit dem ÖPNV. Das wäre eine längere Tortur gewesen. Meine Eltern wohnen jetzt auch nicht genau in der Innenstadt. Also ich hätte in den Bus einsteigen müssen, der hätte mich dann zur Bahn gebracht, da hätte ich dann ein Stück gefahren, dann bin ich in eine andere Bahn, dann wäre ich dann in den Bus eingestiegen, bin ich nochmal umgestiegen und dann wäre ich nach knapp 2 Stunden da gewesen. Mein Vater hat sich dann erbarmt und mich hingefahren, das war 40 Minuten oder 35 Minuten Fahrt. Und das heißt, die Planung, wie Menschen von A nach B kommen, gerade in kleineren Städten, also Städten von der Größe von Bonn mit 250.000, 280.000 Einwohnern, die müssen alle nochmal neu gesetzt werden. Und dann muss man eben auch überlegen, weil ich eben auch jetzt nicht plötzlich neue Straßenbahnen bauen kann oder neue U-Bahn-Linien, das dauert ja immer, wie kann ich Busse vernünftig einsetzen? Und auf welcher Linie kann ich sie vernünftig einsetzen? In welcher Frequenz? Das lässt sich alles regeln. Und nochmal, wenn ich Bus in einer kurzen Taktung einsetze und ihnen eine eigene Spur gebe. Also wirklich ganz bewusst eine abgetrennte Spur, wo kein Paketzulieferer das zuparkt und niemand irgendwie, ich gehe mal schnell rein, was einkaufen und so, sondern die wirklich abgetrennt sind, dann macht das auch Sinn. Dann merken die Leute auch, dass sie mit dem Bus bequemer unterwegs sind als mit dem eigenen Auto.
Aber da sind wir wieder an dem Punkt, weil du Stichwort Planung angesagt hast, das ist richtig. Man kann, glaube ich, nicht einfach ein 365-Euro-Ticket, ohne vorher sich mal mit der Situation, mit der Ist-Situation zu beschäftigen, einführen. Man muss gucken, wie du schon zu Recht gesagt hast, man muss die Wege vielleicht zu den Haltestellen verkürzen. Ich glaube, das ist in Wien passiert. Man muss die Taktung erhöhen. Bei der Gefäßgröße weiß ich nicht. Es ist ja immer ein Argument der Fahrgäste, der Bus ist überfüllt. Ne? Wenn man jetzt natürlich sagt, man erhöht die Taktung, verkleinert aber das Gefäß, weiß ich nicht, ob man dann trotzdem überfüllte Busse hat. Ne? Vielleicht sollte man die ein oder andere Stelle doch die Größe beibehalten, um das Platzangebot einfach zu erweitern oder zu erhöhen, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, dass die halt einfach überfüllt sind. Ne?
Ja, ich brauche sicherlich, aber die Franzosen haben schon vor Jahren hatten die mal so eine App, wo ich sehen konnte, wie voll ist die S-Bahn, die jetzt zur nächste kommt. Ist die jetzt rot? Oder ja.
Weiß nicht, ob das immer so vorteilhaft ist.
Finde ich toll, ja, ich auch. Ich habe, wenn ich jetzt nicht gerade einen Termin, ich bin meistens auch mit meinen Terminen, habe ich immer so eine halbe Stunde Puffer und dann ist mir da auch wurscht, wenn ich dann eine durchfahren lasse und denke, ja, nehme ich halt die nächste. Und das ist ja häufig, ne, dass dann eine kommt und dann zwei Minuten später kommt die nächste und da ist kein Mensch drin. Wenn man Google Maps benutzt, zeigt es auch an, Auslastung wahrscheinlich hoch oder niedrig oder sowas. Ich denke, dass das so kleine Services sind, die Leute echt schätzen würden. Genau. Wenn sie auf ihrem Handy sehen oder auf ihrem Smartphone sehen, so, oh, die nächste U-Bahn ist aber super voll. Und dann kommt eine, die ist auch voll, aber danach sieht relativ leer aus, dann nehme ich die. Ich glaube, das würden Leute nutzen, damit verteilt sich dann das auch so ein bisschen besser. Aber das sind so kleine Services, wo die die Betreiber vom öffentlichen Nahverkehr, die Daten ja haben, ist ja nicht so, dass sie die nicht hätten, wo sie einfach auch nachdenken müssen, wie kann ich diese Daten digitalisieren? Und es ist mir auch ein Rätsel, warum manche, BVG macht es ja ein bisschen anders hier in Berlin, aber warum manche Anbieter so auf ihren Daten so sitzen. Also sie können sie ja behalten als Urheber, aber warum sie die nicht an App-Entwickler geben, warum sie nicht offene Schnittstellen haben, wo sie sagen, so hier, Daten, mach mal was mit.
Es gibt ja auch viele Stimmen, und das ist auch nochmal ein gutes Beispiel mit Bonn, die eben nochmal unterstreichen, also klar, den Preis zu verändern, ist immer ein gutes und schnelles Instrument, aber es scheint, dass der Convenience-Gedanke da teilweise und der Service-Gedanke einen viel größeren Mehrwert haben könnte, langfristig, als eben dieses Preisinstrument.
Ich glaube, der Preis ist wirklich nicht so das Entscheidende. Klar, so ein 365-Euro-Ticket ist auf jeden Fall, oder ist natürlich,
es wirkt erstmal attraktiv.
So ein Euro pro Tag und so. Ja. Ne? Das macht auf jeden Fall, und dann im ganzen Stadtgebiet fahren, das macht schon viel Sinn. Die Wiener hatten auch, das muss man auch dazu sagen, auch die Parkgebühren auch für bestehen, also diese wie nennt sich das hier, so Parkwirtschaftszonen, ja. Also diese festen
Parkraumbewirtschaftung.
Genau, Parkraumbewirtschaftung. Ja. So. Die hatten sie auch hochgesetzt, glaube ich, über 200 Euro jetzt pro Jahr. Hier ist es, kostet ja, glaube ich, 25 Euro im Jahr oder alle zwei Jahre oder so. Ich glaube, dass Services ist wirklich wichtig und auch das Gefühl, ich kenne wirklich viele Leute, die sagen, ja, ich würde vielleicht mehr Bus fahren oder auch mehr mit der U-Bahn fahren, aber es ist immer so voll und das stinkt und das sind irgendwie komische Leute und so. Das Sicherheitsgefühl ist sehr entscheidend, gerade abends. Und auch die Service-Geschichten sind sehr wichtig. Wenn die BVG, früher gab es das, ich weiß nicht, ob es das hier noch gibt, aber früher gab es das zum Beispiel an Weihnachten, dass man so einen zentralen Punkt hatte an den U-Bahn-Stationen, wo man seine ganzen Pakete, Geschenke erstmal einstellen konnte, damit man nicht da stundenlang mit diesen Tüten durch die Gegend läuft. Sowas wieder einzuführen, Paketbus nannte sich das, glaube ich, da konnte man das irgendwie abgeben, konnte man dann später wieder mitnehmen, dann ist man nach Hause gefahren. Solche kleinen Services, die im Grunde genommen nicht viel kosten, aber die halt sehr viel, den Menschen sehr viel Arbeit abnehmen und das Nachdenken auch abnehmen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und da müssen, also nochmal, ihr habt die Daten, nehmt sie, macht was damit, gebt sie auch raus, sucht euch Startups, macht einen Hackathon oder sowas, wo die Leute dann sich hinsetzen und sagen, was können wir mit diesen Daten denn anfangen, welche Services können wir zusätzlich noch anbieten, was lernen wir selber auch aus diesen Daten und bietet dann diese zusätzlichen Services an. Das kostet nicht wahnsinnig viel Geld.
Wenn du da nach Deutschland guckst, zu den Städten oder auch durch Europa blickst, gibt es da Städte, wo du sagst, da sind die ganz weit vorne mit der Bereitstellung ihrer Daten?
Oh, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig informiert, wer jetzt alles, hat sich in den letzten 2-3 Jahren noch wahnsinnig viel verändert. Ich weiß, dass die hier in Berlin tatsächlich relativ weit vorne sind. Und man schimpft als Berliner ja immer gerne über die BVG.
Das liegt in der Natur der Sache.
Aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Das war schon immer so in Berlin. Das ist ja auch ein guter Blitzableiter für alles Mögliche. Aber wenn man, ich bin ja viel unterwegs, auch in Deutschland viel unterwegs, auch international. Und der Nahverkehr hier ist schon in Berlin sensationell gut. Also
meckern auf hohem Niveau.
Das ist meckern auf sehr hohem Niveau. Ich kann hier jederzeit, die Nachtbusse fahren alle 20 Minuten. Gut, die U-Bahn fahren nicht in der Woche, aber da fährt dann auf den gleichen Linien, fahren dann alle 20 Minuten jeden Tag in der Woche fährt da ein Nachtbus, der mich dann zentralen Stellen noch absetzt, wo dann irgendeine Tram fährt, die dann nachts durchfährt oder so. Das ist schon toll. Die Ringbahn fährt durch. Das ganze Woche, 24 Stunden, 7 Tage die Woche fährt die Ringbahn durch, alle 20 Minuten nachts. Also wir können uns hier wirklich nicht beschweren. Ist in anderen Städten, auch in Paris, auch teilweise in London, da ist dann nach Mitternacht oder nach 1 Uhr geht da gar nichts mehr. Da fährt da auch nicht. Da gibt da, wo man Glück hat, kriegt man noch einen Nachtbus. Aber das, da sind wir hier schon echt gut verwöhnt von der BVG und ich kann da allen Städten nur sagen, guckt an, was die BVG macht, also welche Services die da bieten, muss man sie wirklich mal loben. Könnte immer besser sein, klar. Man kann nicht, dass sie jetzt hier die Kollegen von der BVG hier anfangen, den Sekt aufzumachen. Nein, genau,
sich zurücklegen.
Noch ein bisschen besser geht es immer noch. Nein, aber tatsächlich im internationalen Vergleich ist Berlin schon relativ weit vorne. Wenn man nach Tokio geht oder so, da hat man natürlich nochmal eine ganz andere Form von öffentlichem Nahverkehr. Da geht mit dem Auto ja fast gar nichts mehr. Aber das ist noch was anderes. Interessant ist die Entwicklung in China, weil da werden die Städte, die jetzt ja neu gebaut werden, ja schon so konzipiert, dass sie mehr auf den öffentlichen Nahverkehr ausgerichtet sind.
Ja, Stichwort ganzheitlicher Ansatz.
Genau, ganzheitlicher Ansatz, also so ein holistisch, wie man so modern sagt. Ja. Aber diese Ansätze, da muss man sich eben auch mal drüber, oder da kann man sich viel abschauen, glaube ich, wie man vernünftigen öffentlichen Nahverkehr für die Zukunft gestaltet.
Aber auch nochmal mit dem Image, was ich so an der BVG eigentlich, also ihr habt jetzt, oder wir haben ja auch festgestellt, okay, der Berliner ist ja so jemand, der gerne meckert. Auf der einen Seite, was ja auch ein Markenzeichen sein kann oder ist möglicherweise, was bei der BVG nicht so gut läuft, wird, glaube ich, durch gutes Marketing kaschiert. Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, was ich im Marketing von der BVG erlebe oder sehe, auch ein bisschen den Nerv dieser Stadt trifft, also sowohl der Bus als auch der ÖPNV ist Begegnungsstätte. Und damit wirbt die BVG eigentlich auch. Wenn man jetzt diese aktuelle Werbung sieht mit dem Weltkulturerbe, Berlin, ÖPNV, BVG, der Bus, es sind Begegnungsstätten, wo sich Menschen begegnen und eigentlich auch tolle Sachen teilen können.
Du meinst weg mit den sozialen Netzwerken, fahrt einfach mit dem Bus?
Naja, ich würde jetzt nicht so weit in die Netzwerke echt zu nehmen. Aber es steigert das Image und die Attraktivität.
Es macht durchaus Sinn, mal rauszugehen, ne?
Ja, ja. Genau.
Die BVG macht eine ganz geschickte Kampagne natürlich. Und natürlich ist es auch so, aber ein bisschen Berlin halt, ne? So dieses, da ist schon wieder einer mit dem Bügelbrett in der U-Bahn oder heute, also im Weg hierhin, stieg einer mit 2 Surfbrettern ein. Irgendwie. Und
wirklich?
Auch, ja, das ist stramm. Irgendwie.
Im Winter
mit 2 Surfbrettern, na okay. Das wird ja alles mit der BVG transportiert. Und natürlich ist so die Berliner haben natürlich auch so ein bisschen die Eigenart, die Dinge auch so ein bisschen witzig zu sehen. Also auch wenn es nervt. Und
manche
auch,
sagen Galgenhumor.
Ja, so ein Galgenhumor, aber auch so ein gewissen ironischen Abstand ja auch zu sich selber in einem gewissen Rahmen. Ähnlich wie die Kölner das ja auch haben, so ein bisschen. Die können sich ja auch ganz gut über sich selber beziehen. Ich weiß nicht, ob das mit den Münchnern, Entschuldigung, funktioniert, aber da wird das doch ein bisschen ernster gesehen. Hier ist es auch so, klar, hier gehört es ja auch zum Lokalkolorit, dass die S-Bahn mal wieder nicht kommt, aber es regt sich auch keiner mehr drüber auf, weil alle wissen, naja, dann kommt halt 5 Minuten später die nächste. Die machen das ganz geschickt im Marketing und ich glaube, da kann man sich viel oder können sich andere auch viel abgucken, weil das eben auch ein positives Image für den öffentlichen Nahverkehr bringt. Nach dem Motto eben, da kann man was erleben.
Genau.
Ja, da sitze ich nicht in meiner Blechschüssel
Komfort
und stehe im Stau, sondern ich sehe verrückte Menschen manchmal und ich sehe überhaupt Menschen und ich sehe überhaupt auch was von der Stadt und bekomme ein bisschen was mit. Und ich glaube, das ist so eine Marketingkampagne, die ist so erfolgreich und die hat sich so gut etabliert, dass andere ÖPNVs da, glaube ich, sich echt eine Scheibe abschneiden sollten.
Ja, Erlebnis stattfindet dort statt.
Ja. Das stimmt auch. Ja.
Vielleicht nochmal eine persönliche Frage, wenn du dir deine Stadt der Zukunft in puncto Mobilität, was würdest du dir wünschen als urbaner Mensch?
Weniger Autos. Deutlich weniger Autos. Ich sag mal, innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, was ja so als Innenstadt gilt, halte ich 30% aller Fahrzeuge für komplett überflüssig. Ich glaube, die bewegen sich maximal einmal in der Woche und dann auch nur, um mal kurz einzukaufen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe auch lange ein Auto gehabt in Berlin, aber seit vielen Jahren jetzt nicht mehr. Und das Einzige, das Auto habe ich dann am Ende benutzt, einmal die Woche, um Katzenfutter zu kaufen. Das ist dann die Entschuldigung, weil hätte ich auch mit der Bahn hinfahren können. Aber das Auto überhaupt mal zu bewegen. Nee, weniger Autos ist, glaube ich, wichtig für alle Städte. Und so das Ziel, sich zu setzen, den Verkehr, ich rede nicht davon, dass alle Autos aus der Stadt müssen, ganz bestimmt nicht. Aber den Verkehr, den Autoverkehr um 30% zu reduzieren und mit diesem weniger Verkehr dann die Flächen, die dann auch freier werden, zu nutzen, zum Beispiel für eigene Busspuren, dass Straßenbahnen auch eigene Spuren haben.
Sichere Fahrradwege,
dass man halt so ein bisschen weggeht von, wir konzentrieren uns nur aufs Auto, sondern wir verteilen das gleichmäßig auf alle Verkehrsteilnehmer. Und das Auto hat auch in Berlin immer noch, oder nimmt immer noch einen riesigen Raum ein. Ich glaube, 30% aller Fläche in Berlin ist, glaube ich, für den Autoverkehr reserviert. Das ist eine riesige Fläche. Das kann durchaus ein bisschen weniger werden. Und ich glaube, wenn man halt mit eingefleischten Autofahrern spricht, die sagen, nee, ich habe keine Lust, mich in die U-Bahn reinzusetzen. Im Sommer ist er warm, im Winter ist warm, schwitzende Leute und so weiter will ich nicht. Ich glaube, da muss der öffentliche Nahverkehr eben auch noch mal ein bisschen arbeiten. Wie eben schon besprochen, dass man die Taktung erhöht, dass man mehr Services bietet, dass es einfach leichter gemacht wird und angenehmer gemacht wird, mit dem ÖPNV zu fahren, dass die Leute eher darüber denken, oh Gott, jetzt muss ich mit dem Auto in die Stadt fahren. Will ich eigentlich gar nicht, aber es geht jetzt nicht anders aus diesen oder jenen Gründen. Ich würde ja viel lieber die Bahn nehmen, anstatt umgekehrt.
Oder den Bus.
Den Bus oder die Bahn, das spielt ja keine Rolle. Also halt einfach irgendwie ein Verkehrsmittel, was eben nicht das Auto ist. Und das muss ich glaube, da müssen wir hinkommen, das würde mich freuen.
Das ist auch ein guter Schlusssatz. Oh Gott, ich muss das Auto nehmen.
Ja, genau.
Ja, mit Blick auf die Zeit, stellen wir fest, sie rast. Und wir müssen jetzt auch zum Ende kommen mit unserem ersten Bus-to-Bus-Podcast. Ja, Don, dir ein herzliches Dankeschön, dass du da warst. Wir haben
Danke
wieder
für
einen
die Einladung.
Super Einblick bekommen in den Mobilitätssektor. Ja, und ich denke, wir können dich vielleicht auch mal wirklich öfter begrüßen. Würden wir uns sehr darüber freuen.
Da würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das Gespräch hat ergeben, dass ein Spurwechsel in Richtung besseres Ansehen des Busses längst überfällig ist. Der Bus ist ein ziemlich cooles und flexibles Beförderungsgerät, das haben wir heute mit Don diskutiert, mit dem Menschen nicht einfach nur von A nach B gelangen, sondern der Bus kann prinzipiell in der Zukunft auch eine Vielzahl von Convenience- und Service-Dienstleistungen erfüllen. Insofern eine echte Alternative zu anderen Beförderungsmitteln.
Also können wir wirklich festhalten, das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.
Definitiv, Rainer.
Ja. Somit schließen wir also unseren Podcast-Auftakt. Selbstverständlich folgen noch weitere Episoden ab Februar denn, also stay tuned. In den weiteren Episoden wollen wir mit Ihnen über Fresh Travel, ein neues Bus-to-Bus-Reisesegment sprechen als Thema. Wir können auch da schon versprechen, wir haben da wirklich sehr interessante Gäste eingeladen, auf die Sie sich freuen können. Weitere Themen werden sein Smart Cities. Wir werden aus dem Leben von Busunternehmern berichten bzw. mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir wollen über einen smarten ÖPNV sprechen in modernen deutschen Städten. Wie sieht es da aus? Wir wollen auch mal gucken, wo ist richtige Frauenpower im Bus-Business unterwegs. Wir wollen mit innovativen Startups reden.
Ja. Also eine gute Mischung aus Technologie, Unternehmen und den vielfältigen Segmenten wie Reisen, ÖPNV.
Und natürlich nicht zu vergessen auch dieses bekannte Damoklesschwert Digitalisierung.
Ja.
Auch darüber wollen wir reden. Also Sie können sich darauf freuen und wir freuen uns natürlich dann auf Sie.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen bei Bass to Talk, dem Podcast der Bass to Bass. Uns hat es jedenfalls sehr viel Freude gemacht. Wir laden Sie ein, auch auf unserer Website weitere Informationen und natürlich einen Link zum Podcast zu bekommen. www.bass2bass ist die .berlin, ist die Adresse. Hier gibt es alle Infos rund um Bass to Bass und auch, wo der Podcast noch so zu finden ist auf den üblichen Plattformen, die Sie sicherlich kennen.
Genau, weitere Infos findet ihr natürlich auch in unserer Shownote. Und ja, am Ende bleibt es noch dabei. Ja, auch danke dir, Kerstin, für unseren Auftakt-Podcast. Wir waren ja beide recht aufgeregt.
Das hat man überhaupt nicht gemerkt.
Ganz bestimmt nicht.
Bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
Genau, tschüss und eine schöne Zeit, bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören.